Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen bei unserem Care in Action Podcast. Mein heutiger Gast ist Herr Axel Kühner. Herzlich willkommen bei Care, Herr Kühner.
Danke, dass ich da sein darf.
Und wie immer stelle ich Sie ganz, ganz kurz vor zu Beginn von unserem Podcast. Axel Kühner ist seit 2009, das haben wir gemeinsam, ich bin auch seit 2009 bei Care. Er ist CEO des Kunststoffherstellers Greiner, eine oberösterreichische Firma, die in Kremsmünster sitzt und wirklich ein Global Player ist. Es gibt derzeit weltweit um die 11.600 Mitarbeiter. In 34 Ländern ist Greiner tätig und wenn man es ganz einfach sagt, sind sie wirklich der Spezialist für viele Kunststofflösungen, Kunststoffschaum, alles mögliche, aber über das sprechen wir jetzt. Jetzt sind Sie der CEO von einem Global Player aus Österreich, derer gibt es ja nicht so wahnsinnig viele. Und in der Vorbereitung auf heute haben Sie in einem Gespräch gesagt, wo ich wirklich schmunzeln musste, Sie haben ja nicht vorgehabt, als kleiner Bub, dass Sie CEO werden, was ja jetzt an sich auch kein wahnsinnig bekanntes Berufsbild ist. Jetzt interessiert mich natürlich, was wollten Sie denn als Kind werden? Was haben Sie sich damals gedacht?
Also das, was ich glaube, ich am längsten wollte, so als Kind hat man ja viele verschiedene Dinge, die man sich vorstellen kann, dass ich es mit Fußball nicht weit bringen würde, das war relativ schnell klar. Aber das, was ich als längstes als Berufswunsch hatte, war Arzt zu werden. Mhm. Aber ich glaube, zum Wohle der Gesundheit der Menschen ist es besser, dass ich das nicht geworden bin.
Sie sind ja Betriebswirt, das heißt, bei Ihnen war dann zur Wahl, studiere ich Medizin oder Betriebswirtschaft und dann ist halt das geworden.
Also es war eher so, dass das eher in Kindheitszeiten so war, dass ich mir Arzt gut hätte vorstellen können. Und ich muss dann sagen, ich habe eher länger gebraucht, um Orientierung zu finden, was ich wirklich beruflich machen möchte. Und da hat es mir geholfen, eine Partnerin, heute Ehefrau, zu haben, die ein Jahr vor mir dran war. Wir sind gemeinsam zur Schule gegangen. Und ich musste dann eben noch in Deutschland zur Bundeswehr und hatte insofern Zeit, mir Gedanken zu machen und habe dann nachher das studiert, was sie auch begonnen hat zu studieren, nämlich Betriebswirtschaft mit Fachrichtung Wirtschaftsinformatik, weil ich einfach gesehen habe, dass das unheimlich spannend ist. Mhm. Also insofern kann man auch sagen, war das eher eine Last-Minute-Entscheidung.
Aber offenbar ist ja gut.
Ich habe viel Spaß dran und insofern würde ich auch sagen, war es eine gute Entscheidung. Ja.
Und bei einem Global Player, wie das die Firma Greiner ist, ist natürlich, und das ist bei Care auch so, es ist wirklich spannend, weil wir haben auch um die 12.000 Mitarbeiter weltweit, weil Care Österreich ist ja Teil einer globalen Konföderation und Care weltweit hat auch ca. 12.000 Mitarbeiter und wir sind aber in über 70 Ländern tätig und da weiß ich auch aus meinem eigenen Beruf, dass die Kommunikation natürlich wahnsinnig wichtig ist nach innen und nach außen. Und auch dieser Podcast wird teilweise auch für die interne Kommunikation natürlich verwendet, aber vor allem für unsere externen Hörerinnen und Hörer. Und Sie haben einen sehr schönen Videopodcast, also Greiner Walks heißt er. Greiner Walks auch, weil wir haben auch vorhin kurz geredet, Sie spazieren gern, Sie laufen gern, Sie sprechen gern beim Gehen. Also wir sitzen heute hier bei Care in unserem Besprechungsraum. Was ist denn da so angenehm dran, wenn man spaziert und zum Beispiel was Schwieriges bespricht?
Es ist einfach eine andere Atmosphäre. Also ich habe für mich einfach festgestellt, dass sozusagen in dieser künstlichen Atmosphäre ist man natürlich irgendwie im Zwiegespräch bemüht, jede Sekunde irgendwie zu nutzen, möglichst wenig den Faden abreißen zu lassen. Und das ist zwar effizient, aber nicht sehr kreativ. Und wenn man spaziert, dann schaut man mal auf einen Bach oder auf einen Berg oder auf einen Baum oder konzentriert sich mal einen Moment auf den Weg und so entstehen einfach ganz natürliche Pausen, die niemandem unangenehm sind, die sozusagen dann auch für einen Themenwechsel viel leichter geeignet sind. Und ich habe für mich einfach festgestellt, dass schwierige Themen, vor allem persönliche Themen, dass die sich in dem Umfeld einfach besser besprechen lassen, weil sie doch auch für die Menschen eine natürlichere Umgebung sind als das Büro. Das ist ja auch gut so. Und deswegen habe ich das für mich einfach festgestellt, dass das sehr gut funktioniert. Also wenn ich schwierige Themen, zwischenmenschlich schwierige Themen zu besprechen hatte, dann habe ich fast immer den Weg gewählt, das irgendwo in der freien Natur zu tun.
Ja, das klingt spannend. Was mich da natürlich auch interessiert, spazieren Sie da immer mit einer Person oder würden Sie auch mit mehreren etwas spaziergehend besprechen?
Also das ist meistens mit einer Person, okay. Vielleicht mal noch zu dritt. Also wir haben auch eine Vorstandsklausur. Wir sind ja jetzt seit Jänner zu dritt im Vorstand. Und auch auf dieser Vorstandsklausur haben wir natürlich auch beim Wandern das genutzt, aber ich würde sagen, so 3 bis 4 ist schon das Maximum, ja. weil da ist es ja dann wichtig, dass man das gemeinsame Gespräch hat und da ist für mich sozusagen dann eine natürliche Grenze
erreicht. Ja, sehr spannend, vielleicht schaue ich mir da was ab und mache auch das eine oder andere Mal. Wir sind halt hier in der Josefstadt, an sich sehr schön. Aber nicht zu vergleichen mit den Spaziermöglichkeiten natürlich in Kremsmünster.
Ich habe mir das selber abgeschaut, deswegen ist es immer gut, von anderen zu lernen.
Wir sind ja in nicht gerade einfachen Zeiten. Das ist weder für Care so. Also bei uns steigt die Nachfrage massiv nach Hilfeleistung. Unser Problem ist mehr, wie wir die Gelder aufstellen, die dann dafür benötigt werden. Und auch Sie sind natürlich in einem wirtschaftlich höchst kompetitiven Umfeld. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Auswirkungen des Klimawandels, die ganze Debatte über die Ökologisierung, das ist ja noch on top von allem. Das ist das Kernstück, das tritt manchmal ein bisschen in den Hintergrund, aber es ist eigentlich das Kernstück dessen, was sowohl Ihr Unternehmen als auch unsere Organisation beschäftigt, denn die Anzahl der klimabedingten Katastrophen ist im Steigen begriffen und deshalb brauchen auch immer mehr Menschen das, was man unter humanitärer Hilfe versteht. Sie haben einmal gesagt, je härter die Zeiten, desto mehr muss man miteinander reden. Wo würden Sie sagen, wie hart sind die Zeiten jetzt? Wie viel müssen wir gerade? Ich habe manchmal das Gefühl, auch ich habe manchmal das Gefühl, wir reden vielleicht schon viel miteinander, aber die Handlungen, die dann gesetzt werden, passen nicht unbedingt zur Menge des Geredeten immer dazu. Ich meine jetzt gar nicht Sie oder mich, sondern die Institutionen, die Gesellschaft, die Politik im Allgemeinen. Geredet wird ja nicht gerade wenig.
Also in meiner Wahrnehmung ist es aber leider so, dass wir mehr übereinander reden, als dass wir miteinander reden. Gemeint habe ich das ursprünglich vor allen Dingen darauf bezogen, gar nicht sozusagen auf Krisensituationen, sondern generell auf Konflikt- und Krisensituationen. Also auch im Zwischenmenschlichen. Natürlich muss man auch in Krisen mehr reden, natürlich muss man auch in Krisen handeln. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber man hat einfach die Tendenz, sich abzuschotten in Krisen und auch in zwischenmenschlichen Krisen, sozusagen nur noch auf sich zu schauen. Und das ist mein eigentlicher Punkt. Also okay. Es ist ganz klar, dass egal welche Krisensituation ein Schiff geht und man hat die Orientierung am Berg verloren, egal welche Themen es ist ganz wichtig, dass man dort miteinander redet. Was hast du gesehen? Was habe ich gesehen? Was glaubst du, wo wir hingehen sollten? Wie kriegen wir das wieder in den Griff? Wenn jeder einfach nur irgendetwas tut, ohne mit dem anderen zu reden, dann funktioniert das in guten Zeiten noch einigermaßen, aber in Krisenzeiten eben nicht. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Natürlich muss man auch Handlungen setzen, aber es ist trotzdem wichtig, dass man miteinander redet, auch in politischen Krisen. Natürlich muss man irgendwann auch etwas tun, aber wenn man gar nicht miteinander redet, dann verpasst man die Chance, dass der andere auch versteht, wo ist eigentlich das Problem, wo will ich hin und was können wir vielleicht gemeinsam lösen. So habe ich das gemeint.
Steht da auch ein bisschen dahinter, dass ja heute die Herausforderungen so groß sind, dass man die ja kaum als Land, als Person, als Institution alleine lösen kann?
Also die ist eine natürlich, je globaler die Welt wird, umso mehr muss man auch miteinander reden. Das ist ja auch gleichzeitig die größte Herausforderung geworden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, worauf Sie auch angespielt haben, dass wir so wahnsinnig viel Information und Kommunikation haben. Aber das Entscheidende ist heute, und das ist, glaube ich, ein Erfolgsfaktor, sowohl privat als auch für Organisationen, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Also was ist wirklich wichtige Kommunikation und was ist just nice to have? Das glaube ich, zu trennen, das ist eigentlich die heutige Herausforderung. Sie haben schon recht, es wird heute sehr, sehr viel geredet, aber es wird eben auch eben nur geredet. Und es ist eben wichtig, Kommunikation zu betreiben im Sinne von, was wollen wir wirklich tun, aber das miteinander abzustimmen und sich zu respektieren und zuzuhören, das ist schon ganz wichtig. Und dabei muss man einfach trennen, was ist irgendeine beliebige Information und was ist wirklich wichtig?
Ich habe das auch ein bisschen darauf bezogen, weil gerade in dem Feld, über das wir jetzt gesprochen haben, gerade was die humanitäre Hilfe betrifft, Sie kennen ja sicher auch die groß ausgerufenen und wirklich massiv kommunizierten Geberkonferenzen, die es dann immer wieder gibt für Regionen, wo es lange chronische Krisen und Konflikte gibt, wie zum Beispiel Syrien oder für den Jemen oder auch für die Ukraine hat es das jetzt schon gegeben, wo dann die Staaten zusammenkommen und Zusagen machen, was dann an humanitäre Hilfe und an Unterstützung für die jeweiligen Krisenregionen ausgemacht wird. Und da wird massiv drüber kommuniziert. Und de facto ist es aber so, dass in keinem einzigen mir bekannten Fall, und ich bin jetzt auch schon lange in dieser Branche tätig, wirklich das, was zugesagt wird, dann investiert wird, sondern weit drunter. Das klingt immer alles wahnsinnig und ja, da wird eh so viel gemacht und dann ist aber das, was wirklich passiert, weit drunter. Was mich jetzt natürlich auch interessiert, wir sind beide in globalen Unternehmen, ich in einer Organisation, aber natürlich, wir sind auch wirtschaftlichen Grundsätzen, wir folgen auch wirtschaftlichen Grundsätzen in unserer Arbeit, nur dass alles, was wir erwirtschaften, halt unserem Zweck zugutekommt. Es gibt jetzt auch durchaus Journalisten, Wissenschaftler, eher nicht aus der Wirtschaft, aber von anderen Bereichen, die sagen, ja, die Globalisierung, das ist ja das Kernproblem quasi, wie wir das alles verursacht haben. Wie geht es Ihnen da in einem globalen österreichischen Unternehmen? Was entgegnen Sie da drauf?
Ich habe schon mal eine grundsätzlich gegensätzliche Einschätzung dazu. Ich glaube nicht, dass die Globalisierung unser Problem ist. Ich glaube, die Globalisierung hat nachweislich viel Wohlstand gebracht, nicht überall in gleichem Maße, das ist völlig außer Frage und da gibt es große Defizite, aber sie hat mal per se sehr viel Wohlstand gebracht und auch bis vor, glaube ich, 1-2 Jahren, wo es leider wieder einen Tipping Point gab, gab es immer über die letzten Jahrzehnte immer weniger Menschen, die in absoluter Armut gelebt haben. Insofern, das ist eben deswegen auch, wenn dann die Menschen sagen, es war früher immer alles besser, ich finde einfach, wir haben noch nie eine bessere Welt gehabt als heute. Wir müssen auf sie sehr aufpassen, Klimawandel und uns mit allem, was wir haben, dagegen stemmen, gar keine Frage. Und es gibt so viel zu tun, um Leid und Armut zu lindern. Aber ich glaube nicht, dass Globalisierung unser Problem ist, im Gegenteil. Ich glaube halt, dass Globalisierung schonungslos offengelegt hat, wo unsere Schwachpunkte heute liegen. Also ich glaube nicht, dass... Jetzt kann man viel über Kolonialisierung diskutieren und wie viel Leid das auch gebracht hat. Aber ich glaube, dass die Ursachen dort tiefer liegen. Also deswegen glaube ich nicht, dass Globalisierung dass die Ursache des Übels ist. Sie hat natürlich manche Dinge, auch negative Dinge verstärkt, das ist gar keine Frage. Aber sie hat natürlich auch die Chance geboten, sich zu entwickeln. Mhm. Und ich glaube, dass das natürlich auch über die Jahrhunderte hinweg das immer so war, dass es in Wellenbewegungen Bereiche gab, wenn man schaut, wo China vor ein paar hundert Jahren gestanden ist oder auch schon mal vor ein paar tausend Jahren und wo sie vielleicht in Zukunft wieder stehen, dann sieht man, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Aber diese Wellenbewegungen, das sich gegenseitig mitziehen, das ist, glaube ich, trotzdem auch ein guter Effekt. Und es ist ja nicht so, dass es früher keine Globalisierung gab. Also globalen Handel gibt es, solange überhaupt Handel betrieben wird. Natürlich ist mit der Industrialisierung eine ganz andere Geschwindigkeit hineingekommen, mit dem Fliegen und dann später mit dem Internet ganz andere Möglichkeiten. Aber ich glaube schon, dass die Globalisierung auch viele Chancen bietet. Und die muss man angehen. Also insofern glaube ich, dass Globalisierung auf jeden Fall auch was sehr Gutes hat.
Ich meine, dass die absolute Armut zurückgegangen ist und sehr viele Development-Ziele wirklich sich gut entwickelt haben. Das war bis Covid richtig. Mhm. Wir sehen jetzt leider, dass durch die Nachwirkungen der Covid-Pandemie also viele Basisindikatoren, wie zum Beispiel Zugang zu sicherer Ernährung, Zugang zu Wasser, auch die Lebenserwartung tendenziell wieder sinkt. Und das ist natürlich ein großer Rückschlag für Organisationen wie Care, wo wir jetzt damit konfrontiert sind, dass wir auf einmal wieder viel mehr Basisarbeit machen müssen und viel mehr die Primärbedürfnisse befriedigen müssen in der humanitären Hilfe, als das vor der Pandemie war. Jetzt sind unsere beiden Unternehmen, unsere Organisation, Care Österreich ist der größte Partner der Europäischen Union in Österreich. Das heißt, wir leben und arbeiten in der Europäischen Union und folgen natürlich auch den Empfehlungen und den Zielen, die die Europäische Union gibt. Jetzt gibt es für Ihren Bereich speziell für den Kunststoff ist ein Riesenthema natürlich, und das soll man recyceln und man will die Quote massiv erhöhen. Ich weiß nicht, ob ich die Zahlen ganz korrekt habe, aber auf über 55% soll das Kunststoffrecycling erhöht werden in den nächsten 7 Jahren, also bis 2030. Das ist überhaupt so das magische Jahr für viele, was bis dahin alles passieren soll. Wir sind jetzt etwa bei 30%, plus minus ein bisschen. Können wir das schaffen? Und wie nehmen wir jetzt wirklich breite Teile der Bevölkerung mit, dass das nicht so als Bürde empfunden wird, sondern dass man sagt, ja, das machen wir jetzt einfach und lass es uns angehen. Mit ein bisschen mehr Dynamik vielleicht und weniger ideologisierter Debatte dazu.
Also zunächst glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns solche Ziele gesetzt haben. Dass wir vermeiden müssen, dass Kunststoffabfall in die Umwelt gelangt, das ist überhaupt gar keine Frage. Und wir sollten auch versuchen, dass es überhaupt gar keinen Kunststoffabfall gibt, sondern dass wir den Rest am Ende des Lebens eines Produktes als Wertstoff einsetzen können und nicht als Abfall. Dass wir uns in der EU eine Vorreiterrolle dort geben und weltweit vorausgehen, hat auch gute Gründe, dass wir natürlich auch dadurch Technologien entwickeln können, die uns auch wieder langfristig wettbewerbsfähig machen. Auch das macht Sinn. Also sich eine ambitiöse Zielsetzung vorzunehmen, das macht extrem viel Sinn. Können wir das erreichen? Ja, aus meiner Sicht können wir das erreichen. Müssen wir dafür mehr tun, als wir jetzt tun? Davon bin ich sehr überzeugt. Und das glaube ich, dass das in erster Linie auch die Politik an sich selber richten muss. Denn einfach Vorgaben und Ziele zu setzen und dann an Unterstützung mangeln zu lassen, das ist aus meiner Sicht eben zu wenig. Und das ist das, wie ich es im Moment einschätze. Wir haben natürlich viele Herausforderungen im Klimawandel. Braucht nicht die Sustainability Goals der United Nations heranziehen. Da sieht man, was wir alles noch vor der Brust haben und zu erledigen haben. Aber solche Ziele zu haben, ist wichtig, und da gibt es eben dererlei viele, aber man muss natürlich auch diese Dinge dann unterstützen. Was meine ich damit? Wir haben über Jahre, über Jahrzehnte extrem viel investiert, um beispielsweise erneuerbare Energien zu fördern. Photovoltaikförderungen, Solarthermie, Windenergie, ähnliche Dinge. Macht auch extrem viel Sinn, ist auch richtig. Wenn ich jetzt sage, wir wollen Kunststoffabfälle in der Umwelt vermeiden, dann macht es auch Sinn, Recyclingquoten vorzuschreiben. Aber ich muss eben auch sicherstellen, dass dann dafür entsprechend investiert wird, damit es diese Kapazitäten gibt. Und heute gibt es definitiv nicht ausreichend Recyclingkapazitäten, um auf diese 55% bis 2030 zu kommen. Das heißt,
auch bei uns nicht.
Auch bei uns nicht. Auch in Deutschland nicht, sondern es gibt heute für PET einen geschlossenen Kreislauf im mechanischen Recycling, aber in vielen anderen Kunststoffarten eben nicht. Und das ist eben etwas, was in der öffentlichen Diskussion ein bisschen zu kurz kommt, dass man oft glaubt, Plastik ist einfach Plastik. Und das ist aber genau falsch. Kunststoff ist deswegen so wertvoll, weil durch kleine Veränderungen in der Zusammensetzung völlig unterschiedliche Eigenschaften rauskommen. Es ist ein Scheinwerfer von einem Fahrzeug, hart, transparent und temperaturresistent. Und ein anderer Kunststoff, beispielsweise in einer Shampooflasche oder auch in einem Schnuller für Babys, muss er eben, darf nichts quasi aus dem Kunststoff sich hinauslösen. Das muss flexibel sein, man muss drauf rumbeißen können. Also alles Plastik, aber mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften. Und genau das ist dann auch beim Recycling der große Unterschied zu Aluminium oder zu Holz oder Papier, weil dort die Eigenschaften viel näher beisammen liegen. Und deswegen ist beim Kunststoff so wichtig, dass man saubere, homogene Wertstoffströme schafft. Das machen wir beim PET, weil wir unsere Flaschen sauber trennen. Das ist das, was wir in der Lebensmittelindustrie sehen. Und das ist aber in anderen Materialien anders. Also die EU muss, und das ist auch gut, muss rechtliche Rahmenbedingungen und auch Vorgaben schaffen, wie man bestimmte Dinge standardisiert, Thema Schwerpunkt Design for Recycling. Also man muss schon beginnen, bei dem Design eines Produktes drüber nachzudenken, wie muss ich es designen von den Materialien, von der Form, dass ich es auseinandernehmen kann, damit ich es dann besser recyceln kann. Aber definitiv ist das heute kein gut funktionierendes Geschäftsmodell. Also muss auch die Politik, die sagt, ja, wir wollen höhere Quoten haben, muss ich auch überlegen, wie man dorthin kommt. Genauso, wie wir uns überlegt haben, warum sollte jemand eine Photovoltaik installieren, wenn es sich nicht rechnet? Also hat man es unterstützt, damit es sich rechnet. Warum sollte jemand ein Elektroauto kaufen, das so teuer ist, dass sich niemals rechnet? Also hat man Förderungen gemacht. Also warum, wenn uns das so wichtig ist, Kunststoffabfall in der Umwelt zu vermeiden, warum tun wir dann so wenig und arbeiten viel mehr mit Verboten? Und das ist eben ein Punkt, den ich kritisiere und den ich glaube, den wir anders machen müssen. Und in dem Fall ist Regulierung sogar wirklich gut, weil das gibt Sicherheit für Investitionen. Das, was wir zurzeit leider wieder tun, ist, dass wir auf der EU-Ebene sagen, ja, wir wollen ein Gesetz machen. Und dann sagen aber nationale Regierungen, ja, wir brauchen eigentlich doch nur höchstens eine Verordnung, dann können wir doch wieder ein bisschen machen, was wir wollen, und dann können wir unseren WählerInnen sagen, was wir gemacht haben in Deutschland, in Österreich, in Frankreich. Und das führt aber nicht zu vorhersehbaren Rahmenbedingungen für Investitionen.
Aber wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, als Konsumentin habe ich ja eigentlich relativ eingeschränkte Möglichkeiten, weil wenn ich mir bewusst mache, in wie viel Produkten des täglichen Lebens wirklich irgendeine Art von Kunststoff enthalten ist, und ich kann das zwar schön trennen und tue das auch, aber wir trennen nicht den Kunststoff, den weichen Kunststoff und den harten, sondern wir schmeißen den ganzen Kunststoff in die gelbe Tonne, zumindest in Wien. Ich weiß auch, dass es in Österreich 9 verschiedene Sammelsysteme gibt, was ja auch spannend ist, gemessen an der Größe unseres Landes. Und als Konsument und Konsumentin freust dich ja schon, wenn du sagst, na natürlich will ich kein Plastik. Auf der anderen Seite ist es fast überall drin. Und was wir tun können, ist, dass wir es halt in die gelbe Tonne stopfen und dass man halt versucht, Produkte zu kaufen, wo halt wenig drin ist. Aber wie gesagt, das ist eigentlich kaum zu vermeiden. Ja, also ist das nicht auch ein bisschen... Was kann ich eigentlich selber tun?
Also ich finde, dass die Österreicherinnen und Österreicher schon wahnsinnig viel tun, um Müll zu trennen, viel mehr als viele, viele andere Länder direkt um uns herum. Am Ende glaube ich einfach, also wenn ich in den Supermarkt gehe, dann habe ich schon genug damit zu tun, mir unter 7 verschiedenen Joghurts den Inhalt anzuschauen und mir zu überlegen, was ich da eigentlich zu mir nehme. Das halte ich auch für die viel wichtigere Entscheidung, als mir noch überlegen zu müssen, wie nachhaltig ist die Verpackung. Ja. Das ist Aufgabe von uns als Verpackungsunternehmen und natürlich auch der Gesetzgebung, dafür zu sorgen, dass es einfach Lösungen gibt, wo Konsumenten nicht drüber nachdenken müssen. Und deswegen wäre es auch wichtig, dass die Politik dort auch transparent und ehrliche Regelungen schafft und auch sagt, dass es eben Zielkonflikte gibt. Also wenn man heute Kunststoff ersetzen würde gegen andere Verpackungsmaterialien, dann hat man zwar weniger Kunststoffabfall, aber man hat deutlich höheren CO2-Ausstoß. Und das sind eben Dinge, das muss man auch transparent sagen. Man muss sagen, wir können gerne auf Kunststoffverpackungen verzichten und Joghurt wieder in Glas und Ähnliches abfüllen. Ja. Aber das hat einen Preis, nämlich in dem Fall CO2. Mhm. Und das muss man auch ehrlich sagen. Aber am Ende soll sich doch der Verbraucher nicht darüber auch noch Gedanken machen müssen, sondern wir müssen Lösungen schaffen, die umweltverträglich sind und die geeignet sind. Aber am Ende muss die Politik trotzdem auch sagen, was sie wirklich will. Will sie CO2 reduzieren und das Klima schonen, oder möchte sie quasi weniger Kunststoffverpackungen haben? Da muss man sich entscheiden, ob das bequem ist oder nicht. Ja. Nur weil ich mal gesagt habe, ich bin gegen Plastik, das hilft nichts, dass das Thema trotzdem CO2 reduziert.
Es ist einfach ein wahnsinnig komplexes Thema, und die Kunst ist, dass man wirklich weite Teile der Bevölkerung mitnimmt, weil Sie das gerade angesprochen haben mit den Glasverpackungen. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich ein Kind war, und das wird auch nicht mitdiskutiert, wie sich meine Mama gefreut hat, wie sie im Supermarkt dann nicht mehr die Milchflaschen nur gegeben hat, sondern auch die Packerln. weil das ja auch unheimlich schwer ist. Man darf ja nicht vergessen, also ich bin jetzt heute auch schon in einem leicht fortgeschrittenen Alter und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin recht froh, dass ich das Joghurt nicht im Glas nach Hause schleppe und dann noch 4 Flaschen Milch, egal was man jetzt zu sich nimmt. Das ist auch eine Frage, wie transportiert man das? Unsere Gesellschaft wird immer älter. Und wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, wie in meiner Familie wirklich die Frauen in meiner Familie sich gefreut haben, dass die Verpackungen auch leichter geworden sind. Und das wird alles einfach so, wie wenn das gar keine Relevanz hätte. Also, und ich finde es auch wirklich sympathisch zu hören, weil manchmal hat man wirklich ein schlechtes Gewissen und denkt sich, mache ich es jetzt noch richtig? Wie Sie sagen, man sollte sich ja mehr Gedanken machen, was ist da drin, was ich zu mir nehme. Und jetzt auch noch groß über die Verpackung nachzudenken. Ja, also das sind alles Themen, glaube ich, wo man auch wirklich weite Teile der Bevölkerung dann verliert, weil man sich denkt, da kann ich jetzt eh nicht wahnsinnig viel machen. Ist aber schön zu hören, dass Sie sagen, wir machen eh schon viel als Konsumenten und Konsumentinnen. Apropos viel machen. Gerade in der Komplexität dieses Themas ist ja Ihr Unternehmen auch wirklich, du hast federführend, würde ich meinen, in der Kommunikation, was es braucht, im Ziele setzen und auch transparent darüber zu kommunizieren, dass Sie als Kunststoffhersteller sich zum Beispiel dekarbonisieren wollen, auch bis 2030. Das ist ja eine Mammutaufgabe, oder? Wie geht es Ihnen da damit?
Also in manchen, das hat natürlich viele Facetten, das Thema. Das fängt bei den Produkten an und natürlich die eingekaufte Energie. Und es gibt einfach bestimmte Bereiche, das sind wir schon sehr weit. Wir haben beispielsweise in Österreich 100% aller Energie ist erneuerbare Energie, die wir einsetzen. Aber als globales Unternehmen, Sie haben es angesprochen, mit 120 Standorten ist es einfach so, dass es einfach Länder gibt, in denen gibt es gar nicht genug erneuerbare Energien. Und insofern versuchen wir an allen Schrauben zu drehen und sind auch zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Aber es ist in der Tat eine Mammutaufgabe. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wichtiger, dass wir uns dem stellen und versuchen, dorthin zu kommen. Und ich würde besser damit leben, wenn wir 2030 dort stehen und feststellen, wir haben es nur zu 95% erreicht, als wir hätten es gar nicht begonnen. Mhm. Und insofern bin ich heute noch zuversichtlich, dass wir das schaffen. Aber es ist mir vor allen Dingen wichtig, die gesamte Organisation mitzunehmen. Was aber in diesem Fall extrem einfach ist, weil ich bei all unseren Mitarbeitenden spüre, dass das allen ein Bedürfnis ist. Vielleicht gerade, weil wir ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen sind. Das ist natürlich jedem bewusst und jeder hat auch sein eigenes Bild dazu. Und wir waren, glaube ich, in Österreich, aber auch darüber hinaus eines der ersten Unternehmen, das sich auch wirklich getraut haben, zu sagen, ja, wir sind natürlich auch Teil des Problems. Dessen kann man sich gar nicht entziehen. Aber wir haben halt für uns auch in Anspruch genommen zu sagen, wir sind aber auch Teil der Lösung. Und das ist uns eben immer wichtig zu sagen, es gibt ganz oft zwei Seiten. Und wenn Sie heute ein Produkt nehmen, dann ist 90% des CO2-Fußabdrucks ist das Produkt und 10% ist die Verpackung. Und jetzt muss man einfach schauen, wenn wir es schaffen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass es für 1 Kilogramm Rindfleisch über 10.000 Liter Wasser braucht. 14.000 Liter Wasser für 1 Kilo Rindfleisch. Wenn irgendeiner wegen 0,8 Gramm Kunststofffolie nachher ein 250 Gramm Rindersteak wegwirft, das macht einfach keinen Sinn. Und diese Dinge, wenn wir uns die bewusst machen, dann wird das schon helfen. Aber es ist natürlich, weil es sehr viele Facetten hat, das Dekarbonisieren, ist das schon ein langer Weg. Aber wir sind gut unterwegs und werden hart weiter dran arbeiten.
Den langen Weg hat CARE auch begonnen zu beschreiten. CARE Österreich war weltweit das erste CARE, das zertifiziert klimaneutral an diesem Standort geworden ist. Und wir haben uns da auch ganz intensiv damit beschäftigt, ist aber natürlich in der Größenordnung jetzt unser Standort in Österreich und Ihrer, wir sind auch kein produzierendes Unternehmen, nicht vergleichbar, aber selbst die Aktion war wirklich ein ziemlicher Aufwand und auch um alle hier mitzunehmen. Und es gibt nicht umsonst sehr wenige große Organisationen, die zertifiziert klimaneutral sind, weil da eher so ein bisschen der Ansatz ist, naja, wir tun eh nur Gutes, wir brauchen das nicht. Aber das halte ich für falsch. Also auch wir brauchen das und CARE Österreich hat durchaus eine Vorreiterrolle, dass wir auch anderen Teilen von CARE in anderen Ländern helfen, jetzt ihren CO2-Abdruck zu reduzieren und auch schrittweise wirklich darauf hinarbeiten, dass wir mehr Zertifizierungen diesbezüglich zusammenbringen, weil nur weil wir eine humanitäre NGO sind, heißt das noch lang nicht, dass wir uns nicht um diese wichtigen Themen, wir sind auch global tätig, kümmern müssen. Jetzt verbindet uns jetzt nicht eine direkte Zusammenarbeit, aber irgendwie doch, schon seit mehreren Jahren, worauf wir wirklich stolz sind und was wir wirklich sehr schätzen. Und wir werden ja in Zukunft mehr miteinander noch zu tun haben, weil sich Ihr Unternehmen committed hat, Care Österreich, unsere Arbeit über die nächsten 10 Jahre zu unterstützen. Jetzt würde ich gern wissen, Sie in Ihrem in Ihrer Tätigkeit, was interessiert Sie besonders an Care?
Ich finde es einfach toll, wenn es Menschen und damit dann Organisationen gibt, die sich für die einsetzen, die es am meisten brauchen. Und natürlich sind wir ein Unternehmen, das eine lange Tradition hat, mit mehr als 150 Jahren, die es uns gibt. 155 Jahre, um genau zu sein. Und als Familienunternehmen haben wir auch das Ziel, über viele Generationen auch weiterhin zu existieren. Und dafür braucht es natürlich auch entsprechende Profite, um wieder investieren zu können. Und dass es aber Organisationen gibt, die so stark darauf fokussiert sind, als erstes und prioritäres Ziel anderen zu helfen, das gerät oft einfach ein bisschen in Vergessenheit. Und gleichzeitig glaube ich, dass es sehr hohen Bedarf gibt und dass die Menschen auch gerne etwas geben wollen. Aber ich glaube, das, was vielen schwerfällt, ist zu entscheiden, wo kommt das wirklich an? Wie viel von dem, was ich dort gebe, kommt wirklich genau dorthin? Und deswegen glaube ich, dass Organisationen wie Care einfach so wertvoll sind, weil sie sehr viel Vertrauen zu Recht genießen. Und das ist für uns eben auch genau unser Zugang. Es gibt viele Dinge, die wir können. Wir sind super gut im Herstellen von super Produkten, die das Leben der Menschen besser machen. Aber wir sind natürlich keine Spezialisten, wenn es darum geht, anderen Menschen zu helfen. Und ich denke immer, man sollte das machen, was man gut kann, und das, was man nicht gut kann, das sollten andere machen. Und darum finde ich es dann wichtig, solche Organisationen wie Care partnerschaftlich zu unterstützen, weil ich immer auch finde, es geht nicht einfach auch nur darum, sozusagen einen finanziellen Beitrag zu leisten, sondern eben auch in einer Zusammenarbeit wirklich voneinander zu lernen, Dinge mit einzubringen. Und manchmal Netzwerke zu nutzen, und das ist das, was ich glaube, was dann hilft. Also der Ansatz, anderen zu helfen und das denjenigen zu überlassen, die das am besten können, und dabei sich darauf verlassen zu können, dass das eine Organisation ist, wo das auch genau dort ankommt und effizient genutzt wird, das macht einfach viel Sinn und ist verdient extrem hohen Respekt.
Da kann man sich absolut darauf verlassen, dass wenn man Care etwas anvertraut, dass es dort ankommt, wo es gebraucht wird. Ich lade alle unsere Hörer und Hörerinnen ein, sich auf unserer Webseite, das ist www.care.at, unseren aktuellen Jahresbericht herunterzuladen und anzuschauen. Bei uns ist je abhängig vom Jahresumsatz, brauchen wir für die reine Verwaltung zwischen 2% und 5%. Und wenn man jetzt die ganze Öffentlichkeitsarbeit dazu nimmt, sind wir jedes Jahr weit unter 10, also 7-8 im Schnitt, abhängig vom Jahr. Wir sagen nicht, dass wir transparent sind, wir sind wirklich transparent. Wir wurden da auch schon ausgezeichnet dafür. Und dadurch, dass wir Partner der Europäischen Union und auch der jeweiligen österreichischen Bundesregierung, des österreichischen Staates sind wir einer der Hauptpartner in der Umsetzung, werden wir auch wirklich ständig auf Herz und Nieren geprüft. Das heißt, man muss nicht glauben, dass wir was Gutes machen, das kann man sich wirklich anschauen, beweisen und belegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass für Care Österreich diese Podcast-Reihe auch deshalb so essentiell ist, weil wir uns immer wieder mit vollkommen neuen Themen beschäftigen. Also in Ihrem Fall war das Thema gar nicht so neu, ich komme gleich drauf. Und es uns auch hilft, unser Netzwerk einfach weiter und auch sichtbarer zu machen. Also wenn man sich unsere Podcasts anhört, dann hat man wirklich einen guten Einblick, wie eine Organisation wie Care tickt und funktioniert. Und ich möchte ein Beispiel geben zum Thema Kunststoff und Plastik, wo es in der Nothilfe also omnipräsent ist, das ist die Wasserversorgung. Und ich bin ja wirklich schon länger in diesem Bereich. Ich erinnere mich, dass ich in Haiti, da war ich ganz neu bei Care, das war 2019, wie das massive Erdbeben war, wurden von sehr vielen, und es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, kleine Organisationen sind schlechter als große, aber ich möchte nur ein Beispiel geben. Sehr vieles, was wohl gemeint ist, weil sie so gesagt haben, man lässt das den Spezialisten über. Da waren auf einmal in Haiti nach dem Erdbeben wahnsinnig viele kleine Organisationen aus Kanada, aus den Vereinigten Staaten, von überall her, die wohl gemeint Tonnen an Wasserflaschen verteilt haben. Und in Port-au-Prince, in der Hauptstadt, das ganze Flussbett war voll, ich habe sowas überhaupt noch nie live gesehen, mit einem Gebirge aus PET-Flaschen. Und das wurde dann angezündet in der Zeit, wo ich dort war. Also man hat wirklich nicht gewusst, sind jetzt die Toten, die sie verbrennen mussten, weil es so viele waren, oder diese plastikschwarzen Wolken, die da, ich werde das meinen Lebtag nicht vergessen. Als große Organisation wie CARE, wir sind also Partner der Vereinten Nationen, müssen wir Umweltstandards auch erfüllen. Also die EU sagt zum Beispiel, dass man keine Plastikflaschen einfach verteilt, außer im absoluten Ausnahmefall, und den müssen wir dann auch noch begründen, sondern wir verteilen faltbare, auch Plastik, aber wiederverwendbare Kanister. Und Wasser ist ja meistens das ganz, ganz große Thema in einer Katastrophe, wie das so hinkommt. Ja? Also das ist nur ein Beispiel, wo ich sagen möchte, dass gerade die Umweltthemen und die Vermeidung von Müll ist eigentlich ein Top-Thema in jedem großen Flüchtlingslager. Und Plastikmüll ist da halt auch eines der großen Themen. Dass bei uns sehr viel passiert in Sachen Recycling und dass Unternehmen wie ihres, also die Firma Greiner, da auch wirklich rein investiert und da auch glaubhaft tätig ist, also das ist für mich alles offensichtlich. Aber was machen Länder, die jetzt nicht die Technologie haben oder das Geld haben oder wo auch keine Regierung ist, die sagt, ich bin bereit, da rein zu investieren? Sie werden das besser wissen als ich, aber ich kann mich auch da genau erinnern, dass ich durfte vor Jahren in Kenia, hatte ich einen Duty-Free-Sackerl aus einem anderen Land, wo ich hergekommen bin, mit, und das musste ich abgeben bei der Einreise, weil da waren gerade die Plastiksackerl verboten wurden. Was ja für einen Außenstehenden, der in vielen afrikanischen Ländern tätig ist, keine schlechte Idee ist, weil das sieht man ja auch, Berge fliegen da durch die Savannen an Plastik zuvor. Da wurde der radikale Schritt gesetzt, du darfst keinen Plastiksackerl mehr verwenden. Halten Sie das, Sie haben schon gesagt, für uns halten Sie Verbote für nicht so ideal, aber ist das in diesen Ländern eine gute Idee, das zu machen?
Also ich war selber auch in Kenia schon und habe mir diese Dandora Dumpsite selber mal angeschaut, eine der größten Abfalldeponien, die es in Afrika gibt. Ich glaube, dass es für viele Länder gar keine anderen Möglichkeiten gibt als Verbote. Weil es ist natürlich mit unseren westlichen Standards immer leicht zu sagen, Verbote machen wenig Sinn und wir setzen auf Eigenverantwortung. Ich meine, jeder von uns langt sich an den Kopf, wenn man an einer Landstraße entlang fährt und sieht dann Fastfood-Verpackungen am Straßenrand liegen. Jeder weiß, dass das irgendeiner während der Fahrt aus dem Auto geschmissen hat. Aber das sind, glaube ich, trotz allem, auch wenn uns das ärgert, Einzelfälle von Menschen, denen eigentlich wahrscheinlich alles egal ist, was die Gemeinschaft angeht. Aber in diesen Ländern gibt es einfach diese Infrastruktur nicht. Und gerade in Kenia musste ich lernen, wie beschränkt wir oft sind im Denken. Weil natürlich ist klar, dass diese großen Abfallberge in den Weltmeeren ja im ganz großen Ausmaß fast gänzlich aus Afrika und Asien kommen und dort entstehen, weil es keine Abfallwirtschaftssysteme gibt. Aber und natürlich ist das auch Verantwortung der Regierungen und braucht es natürlich auch Geld dafür, wenn man das wirklich beseitigen möchte. Aber trotzdem gibt es auch viele Maßnahmen, mit denen man eben beginnen kann. Aber es gibt einfach so Rahmenbedingungen, die machen wir uns oft nicht klar, weil wir haben uns dort auch in Kenia beispielsweise das angeschaut, wie dort entsprechend Deponien aussehen. Und da denkt man oft gar nicht daran, die sagen, also in der Regenzeit ist selbst wenn wir Lastkraftwagen hätten, die den Müll einsammeln, die kommen gar nicht zur Deponie. Weil ganz in den Regenzeiten, es gibt keine asphaltierten Straßen dorthin, die kommen dort gar nicht hin. Also das sind Sachen, wo wir im Westen dann oft sagen, ja, so nach dem Motto, passt auf euren Müll besser auf, dann passiert das nicht. Das ist natürlich leicht gesagt und eine sehr arrogante Sichtweise. Also es gibt da keine schnelle Lösung. Also zumindest hätte ich noch niemanden kennengelernt, der irgendeine hätte, die mir irgendwie eingeleuchtet wäre. Das muss man sich einfach klar machen. Trotzdem muss man eben auch beginnen. Und deswegen ist trotzdem auch mein Wunsch, dass wir verstehen, ein reines Plastikverbot hilft dort niemandem. Weil hygienische Lebensmittel und spätestens in der Pandemie haben wir das gesehen, ist für uns wichtig, für die Menschen dort lebenswichtig. Und das muss man sich immer klar machen, weil dann keine Kunststoffverpackungen zu haben, heißt im Zweifelsfall keine Verpackung haben.
Und das ist auch nicht das was wir anstreben, das muss man ganz ehrlich
sagen. Das ist der Punkt, weil 40% der Lebensmittel in Entwicklungsländern kommen nie an ihren Bestimmungsort, nämlich in unseren Magen, aufgrund fehlender Verpackungen. 40%. Und das ist enorm. Ja. Und deswegen muss man sich schon ganz genau überlegen, welche Forderungen man aufstellt und ob man den Menschen hilft. Wir haben gelernt, dass es schwierig ist, beispielsweise aus Maisstärke Verpackungen zu machen, Biokunststoffe, weil wir damit unsere eigenen Ackerflächen, die schon knapp sind und produktiv sein müssen, um die herzunehmen, um Joghurtbecher herzustellen. Also da sollte uns echt was Besseres einfallen.
Ja, da ist ja auch die Debatte ein bisschen beim Biosprit.
Absolut, genau die gleiche. Ganz genau die gleiche.
Absolut fördert. Und das ist ganz essentiell, dass Sie gesagt haben, dass 40% der Nahrungsmittel in vielen Entwicklungsländern gar nicht den Konsumenten erreichen. Care Österreich hat sehr große EU-Projekte gemacht, vor allem in Ländern wie Äthiopien. Das ist schon ein paar Jahre her, aber trotzdem, wo Kornbanken entwickelt wurden, also wo wirklich Getreide so gelagert wurde, dass es nicht dem Pilzbefall, Schädlingsbefall und allem ausgesetzt war, wo Verpackung, Transport, das waren Riesenthemen und sind es heute noch in diesen Ländern. Also das kann man nicht genug betonen, dass nicht alles, was wir aus unserer guten Situation heraus jetzt glauben, das braucht man alles nicht mehr, dass das also für weite Teile der Weltbevölkerung wirklich auch eine Überlebensfrage dann sein kann, ob man ein kontaminiertes Lebensmittel hat oder im Zweifelsfall gar keines. Lassen Sie uns trotzdem, wir sind, glaube ich, beide Optimisten, was ich zumindest schon von Ihnen gehört habe und das werde ich auch für mich beanspruchen, lassen Sie uns trotzdem positiv enden. Also Sie haben gesagt, auch wenn Sie nur 95% erreichen als Kunststoffhersteller, dann ist es 2030 etwas, worauf man absolut stolz sein kann. Also die Botschaft, die ich auch mitnehme, ist, sich in keinem Fall entmutigen lassen. Alternativen suchen, aber abwägen, was die Alternative für weitere Auswirkungen hat. Man macht ja nie nur etwas, was keine anderen dann betrifft. Und wirklich aktiv daran arbeiten, dass wir unsere Lebensweise halt anpassen den Gegebenheiten.
Noch bin ich auch nicht ganz sozusagen entmutigt, dass es nicht doch 100% werden.
Ja, sehr gut.
Darum sage ich nur, ich bin lieber nämlich 95, als wir wären gar nicht gestartet. Aber ich bin auch einfach zuversichtlich, dass so viel auch schon in Bewegung gekommen ist. Ich glaube, dass wir uns einfach, jetzt muss man mal realistisch sein, wir haben jetzt schon richtig, richtig schwierige Jahre hinter uns.
Ja,
mit
absolut.
Der Pandemie, jetzt die Inflation, die Energiepreise. Also ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass wir dort immer Prioritäten setzen und wir dürfen jetzt nicht aufhören, Umwelt zu schützen, weil wir gerade andere Dinge haben, die natürlich am kurzen Ende wichtiger sind. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, dass wir trotzdem mit Augenmaß Maßnahmen setzen, aber trotzdem daran weiterarbeiten. Und insofern bin ich wirklich davon überzeugt, dass wir wirklich etwas verändern können. Aber es ist natürlich auch klar, dass wir in Österreich nur einen kleinen Teil bewirken können. Aber trotzdem kann auch ein kleines Land vorne weggehen und zeigen, wie es geht.
Und viele kleine Teile ergeben auch ein großes Ganzes am Ende. Axel Kühner, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.